Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Ich habe mit Professor Wolfgang Müller von der Universität Wien über die Ukraine, über Russland aus historischer Sicht gesprochen, also die Staatswerdung, ab wann man hier auch von einer Nation oder von Völkern sprechen kann und natürlich auch aktuellere Fragen, also zeitgeschichtliche Fragen, wie zum Beispiel die angeblichen Versprechen von wegen, die NATO würde sich nicht in Richtung Osten ausdehnen bzw. keine Mitglieder aufnehmen, die zum ehemaligen imperialistischen Herrschaftsraum oder zur ehemaligen imperialistischen Einflusssphäre der Sowjetunion oder auch Russlands gehört haben. Und mit Professor Müller kann man darüber sehr gut sprechen, sehr lang sprechen. Ich muss aber hier auch anfangs anmerken, dass das Gespräch schon eine Zeit lang zurückliegt. Ich habe das Bearbeiten einerseits liegen gelassen, andererseits hatte ich zum Zeitpunkt der Aufnahme des Gesprächs, das liegt schon ein, zwei Sommer zurück, nicht diese KI-Tools, die ich jetzt gerne verwende, um die Aufnahme auf ein gutes Niveau zu bringen. Das heißt, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich muss das irgendwie manuell schaffen, habe mir sehr viel Mühe gegeben, habe sehr viel Zeit dafür aufgewendet und habe es einfach nicht geschafft, die Aufnahme auf ein akzeptables Tonqualitätsniveau zu bringen. Mit der KI ist das aber gelungen. Das heißt, der Inhalt ist überhaupt nicht verändert, wohl aber die Soundqualität. Mittlerweile habe ich schon ein bisschen mehr dazu gelernt, weiß, wie man die Mikrofone positioniert, kann auch mit der KI und dem Soundprogramm, im Übrigen, ich verwende Audacity, ganz gut umgehen. Wage ich zumindest zu behaupten, wenn ihr euch ganz alte Folgen anhört, werdet ihr merken, dass die Qualität sicher nicht so gut ist, wie sie das jetzt ist. Da war ich einfach sehr oft nicht unzufrieden. Das ist eben der Grund, warum diese Folge so lange hat auf sich warten lassen. Aber der Vorteil, wenn man mit Historikern spricht, liegt ja darin, dass das, was sie sagen, gewissermaßen zeitlos ist, weil die Geschichte sich ja nicht verändert. Vielleicht hat man manchmal Zugang zu neuen Archiven, hat neue Perspektiven, neue Einsichten, aber das, was er in dieser etwas länger zurückliegenden Aufnahme sagt, hat nach wie vor Gültigkeit. Und dementsprechend wünsche ich euch eine spannende Folge. Freue mich, dass ihr dabei seid. Ton ab. Herr Professor Müller, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Danke für die Einladung.
Ich frage gleich die große Frage an den Historiker. Wir erleben ja gerade, dass Ihr Fach, ich will nicht sagen ein Revival hat, aber wichtiger ist als seit dem Ende des Kalten Krieges. Sehe ich das richtig?
Den Eindruck habe ich auch und das hängt vor allem damit zusammen, dass man versucht, Entwicklungen der aktuellen Gegenwart, insbesondere den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, zum Teil auch aus der Vergangenheit besser zu verstehen. Sei es aus der Geschichte der Ukraine, sei es aus der Geschichte Russlands, des Unterschiedes und auch der Differenzen zwischen beiden Staaten.
Ich habe im Vorraum beim Warten gesehen, Sie haben einmal gesprochen vom hybriden Geschichtsbild des russischen Präsidenten. Was heißt denn das?
Hybrid ist ein Begriff, der insbesondere mit Russland unter Putin sehr oft assoziiert wird. Es wird von einem hybriden Krieg gesprochen, ein Krieg, der nicht nur konventionell stattfindet, sondern auch im Informationsraum. Ein Propagandakrieg ist ein Wirtschaftskrieg und ähnliches mehr. Es setzt sich somit aus verschiedenen Komponenten zusammen. Und auch das Geschichtsbild vom russischen Präsidenten Wladimir Putin setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Das ist nicht außergewöhnlich. Allerdings, wir können hier herausarbeiten, dass es hier einerseits Faktoren gibt, die auf das Denken Russlands im 19. Jahrhundert zurückgehen, hier insbesondere auf imperialistische Großmachtsdiskurse, aber auch auf nationalistische Diskurse, aber eben auch auf sowjetische Elemente. Und das Zusammenspiel von diesen Elementen habe ich als Hybridität bezeichnet.
In einer anderen Dokumentation im ZDF war die Rede davon, dass Geschichte hier als Waffe eingesetzt wird. Wie kann ich Geschichte als Waffe einsetzen? Weil da ging es eben darum, diese Art von Notwendigkeit, dann auch ein bisschen die Sehnsucht nach der Sowjetunion, wo auch davon gesprochen hat, das wäre die größte geopolitische Katastrophe gewesen, weil eben damit dieses Gleichgewicht des Schreckens, das aber Frieden gebracht hat, weggefallen ist. Also, dass man Geschichte auch als Begründung nehmen kann und sagen kann quasi, es ist notwendig, Russland und die Ukraine zum Beispiel wieder unter Anführungsstrichen zusammenzubringen oder eben eine Großmacht fühlt sich bedroht durch die Expansion des Westens. Geschichte als Waffe, ist das etwas, mit dem Sie sich anfreunden können, speziell in der Frage?
Anfreunden kann ich mich natürlich nicht, aber zur Kenntnis nehmen muss ich es. Und das ist auch gar keine ganz junge Entwicklung. Dass Geschichte zur Legitimation eigener politischer Handlungen bis hin zur Erhebung von Territorialansprüchen, zur Okkupation, zur Annexion, zu Angriffskriegen verwendet wird, ist nichts Neues. Das finden wir bereits seit dem Mittelalter. Auch Katharina, Zarin Katharina II. Hat die Teilung Polens historisch begründet damit, dass es sich beim damaligen Ostpolen um historisches Gebiet des Reichs von Kiew gehandelt hat. Adolf Hitler hat beispielsweise auch den Anschluss Österreichs damit begründet, dass eben Österreich keine eigene Nation sei, sondern historisch ein Teil des Deutschen Reiches. Und auch Wladimir Putin hat seinen Angriffskrieg 2022 historisch begründet. Ob dies tatsächlich das Hauptmotiv dieses Krieges ist, ist so wie in der Vergangenheit natürlich sehr kritisch zu hinterfragen. Es dürfte viel eher um andere, um politische, um territoriale, möglicherweise auch um innenpolitische oder auch um wirtschaftliche Ansprüche gehen.
Jetzt eine möglicherweise sensible Frage. Ab wann gibt es die Ukraine bzw. das ukrainische Volk eigentlich? Jetzt natürlich nicht biologisch, sondern als eine Kollektivgemeinschaft, als eine Gruppe, die sich zusammengehörig fühlt. Ab wann gibt es die ukrainische Nation ein Nationenbewusstsein und ab wann gibt es eine russische Nation ein russisches Nationenbewusstsein und dass man da auch wirklich von zwei unterschiedlichen Nationen sprechen kann? Wann hat das ungefähr begonnen? Weil diese Form von Kontinuitäten, bis wann lässt sich denn die zurückverfolgen, so dass es auch Sinn ergibt?
Generell müssen wir davon ausgehen, dass Nationen, Völker, Ethnien etwas sind, das entstehen muss. Das sind Kollektive, das sind Großgruppen, deren Mitglieder einander nicht persönlich kennen, denen allerdings ein gewisses Bewusstsein, dass sie zusammengehören, bereits über Generationen hinweg vermittelt worden ist. Und durch das Leben, beispielsweise in einem Staat, durch historische Ereignisse wie Kriege, wird diese Nation dann auch zusammengeschweißt. Es gibt frühe Nationen und es gibt späte Nationen, insbesondere dort, wo die Nationen, die Nationsbildung mit der Staatsbildung kongruent gelaufen ist, wie beispielsweise in Westeuropa, in England, Frankreich und Spanien. Dort können wir von frühen Nationen sprechen. Die sind bereits in das Mittelalter und die frühe Neuzeit zurückzuverfolgen. Bei den späteren Nationen handelt es sich um solche, die eben im Zeitalter der Nationsbildung, des Nationalismus im 19. Jahrhundert entstanden sind. Und im 19. Jahrhundert ist einerseits eine russische Nationalbewegung entstanden. Russland war damals schon ein großes Reich. Das heißt, es hat natürlich sehr viele Faktoren gegeben, die bereits seit Jahrhunderten den Menschen vermittelt haben, dass sie Untertanen sind des Zaren, dass sie Untertanen sind oder Mitglieder der russisch-orthodoxen Kirche, dass sie durch eine Sprache verbunden sind. Wir können daher von einer eher früheren Nationsbildung sprechen. Gleichzeitig ist allerdings Russland auch ein Imperium gewesen, das sich aus verschiedenen Völkern zusammengesetzt hat. Als diese Nationsbildung im 19. Jahrhundert dann ihren Höhepunkt erreicht hat, war Russland ein großes Reich. Einen ukrainischen Staat hat es damals nicht gegeben, sehr wohl allerdings auch eine ukrainische Nationalbewegung, die einen Staat gefordert hat und die daran gearbeitet hat, die Idee der ukrainischen Nation auch zu fördern, auch den Menschen zu ermöglichen, dass sie in ihrer Sprache, ist ein ganz wichtiger Faktor, Schulbildung bekommen, was beispielsweise im Zarenreich so lange Zeit nicht möglich gewesen ist, wo die ukrainische Sprache in vielen Bereichen verboten gewesen ist. Eine ukrainische Nationalbewegung hat es auch in der Habsburger Monarchie im 19. Jahrhundert gegeben und hier konnte sie sich etwas freier betätigen. Hier konnte auch die ukrainische Sprache, man hat damals gesagt, ruthenisch, auch im politischen gebraucht werden. Und diese ukrainische Nationalbewegung hat dann dazu auch beigetragen, dass nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zerfall des Zarenimperiums, das sich ja wie gesagt aus vielen Völkern zusammengesetzt hat, wo die ethnischen Russen nur etwa die Hälfte gestellt haben, dass sich damals auch ein ukrainischer Nationalstaat konstituiert hat. 1918, etwa zeitgleich mit anderen Staaten, die ebenfalls den Anspruch erhoben hatten, Nationalstaaten zu sein, die sich allerdings auch aus mehreren Nationen zusammengesetzt haben in Ostmitteleuropa, wenn wir etwa die erste tschechoslowakische Republik heranziehen.
Und war die russische Identität eine inklusive? Also was meine ich damit, dass man nicht ausschließlich Russe sein kann, sondern eben einerseits Russe und andererseits auch Ukrainer oder Angehörige einer sonstigen Ethnie?
Das hängt von der Perspektive ab. Das Nationsverständnis vieler ethnischer Russen im Zarenreich oder dann auch in der Sowjetunion ist ein imperiales gewesen. Sie waren die dominierende Nation, die größte Nation, haben allerdings die anderen Nationen gewissermaßen auch in ihr staatsbürgerliches Verständnis einbezogen. Es gibt hier verschiedene Herangehensweisen, wie diese Einbeziehung dann erfolgt, entweder durch Akzeptanz des Andersseins, durch eine föderale Herangehensweise oder aber beispielsweise durch die Forderung nach einer Homogenisierung. Eine intellektuelle Gruppe, die sich sehr früh mit diesem Problem auseinandergesetzt hat, waren die Revolutionäre des Jahres 1825, die Dekabristen, die das Ziel hatten, eine Art Nationalstaat zu gründen und die gesagt haben, wenn wir auch tatsächlich dann eine russische Republik oder konstitutionelle Monarchie gründen mit Staatsbürgern, dann müssen die alle auch unsere Sprache sprechen, müssen sie alle russisch sein und wer kein Russe ist, muss sich entweder assimilieren oder aber muss das Land verlassen. Das ist eine revolutionäre Forderung gewesen, die auch in ihrer Dimension natürlich so nicht durchführbar gewesen wäre und die letzten Endes auch den Zerfall des Reiches wahrscheinlich provoziert hätte. Aber wir sehen, dass sich die Menschen mit dieser Frage, muss ich auch ein ethnischer Russe sein, um ein russischer Staatsbürger zu sein oder nicht, dass sich die schon seit 200 Jahren mit dieser Frage beschäftigen. Aus der Perspektive der kleineren Nationen ist es wesentlich komplexer, denn hier sind es ja insbesondere die Nationalbewegungen gewesen, die die kulturelle Betätigung, die eigene Sprachlichkeit und irgendwann auch die eigene Staatlichkeit wieder eingefordert haben. Stärker ist das dort gewesen, wo es bereits in der Vergangenheit eigene Staaten gegeben hat. Denken wir beispielsweise an die baltischen Völker, denken wir an Georgien, wo es ja bis etwa 1800 auch eine Eigenstaatlichkeit gegeben hat, im Mittelalter ein Großreich gegeben hat, oder denken wir auch an die Ukrainer, die auch eine gewisse Erfahrung der Eigenstaatlichkeit in der frühen Neuzeit besessen hatten, in dem sogenannten Kosakenstaat. Damals taucht auch auf westeuropäischen Landkarten die geografische Bezeichnung Ukraine auf, und das ist eine Region, die eine eigene Identität gehabt hat und die auch von manchen als ein autonomes Gebiet oder auch als eigener Staat bezeichnet wird.
Weil Sie sagen, seit 200 Jahren, das heißt, wir drehen uns ein bisschen im Kreis oder gab es da Fortschritte? Oder könnte man jetzt eigentlich, wenn man jemanden aus dem frühen 19. Jahrhundert hierher transferiert, würde der sagen, ja, hat sich nichts geändert?
Selbstverständlich hat sich sehr vieles geändert. Allerdings die Problemstellung ist eine ähnliche und eine gleiche geblieben. Was sich geändert hat, sind natürlich die verschiedenen politischen Erfahrungen, die die Völker im Zusammenleben gemacht haben. Wenn wir beim Beispiel Russland und dem Zarenreich, dann später der Sowjetunion und dann der Russischen Föderation bleiben, dann sehen wir, dass wir multiethnische Konstrukte haben, in denen es eine Titularnation gibt in Russland. In der Sowjetunion hat es die so nicht gegeben, es ist ein formal föderales Gebilde gewesen. Und dann später in Russland gibt es diese Titularnation wieder, die Russen. Sie sind allerdings nicht die einzige Ethnie. Heute sind sie 80% der Bevölkerung in Russland oder etwas weniger. In der Sowjetunion waren die Russen auch ungefähr etwas weniger als 50%, sowie auch am Ende des Zarenreiches etwas unter 50%. Und dazwischen liegen dann aber verschiedene Herangehensweisen des Staates, entweder eben eine Art Russifizierung, Zwangsassimilation, so wie im späten Zarenreich, dann unter Lenin die Föderalisierung in der frühen Sowjetunion, unter Stalin wiederum eine zum Teil sehr gewaltsame, nicht Assimilationspolitik, aber doch eine Politik, die gegen die Autonomie und gegen die Eigenständigkeit der verschiedenen kleineren Nationen gegangen ist, und dann schließlich 1991 1991 der Zerfall der Sowjetunion in ihre 15 Teilrepubliken mit einer jeweiligen Titularnation, wo Russland als die größte Teilrepublik aber immer noch kein reiner Nationalstaat ist, sondern eben von mehr als 20% Nichtrussen bevölkert wird. Das Problem, wie die kleineren Nationen mit dieser Situation umgehen und wie der Staat mit den kleineren Nationen umgeht, das Problem ist ein ähnliches gewesen, die historische Erfahrung, zum Teil eine föderale, zum Teil eine extrem gewaltsame, unter Stalin beispielsweise mit der Aushungerung, mit der Deportation von vielen Völkern, mit der Beseitigung ihrer kulturellen Elite. Das ist etwas, was natürlich die Erfahrung der Völker heute ausmacht.
Was ich da noch nie verstanden habe, vielleicht kann ich es jetzt verstehen, wenn Sie es mir mal erklären. Einerseits gibt es in vielen Völkerstaaten, wo es eine dominante Gruppe gibt, dieses Gefühl von Überlegenheit. Andererseits die Zwangsassimilation. Also ihr müsst so werden wie wir, aber wenn man sich assimiliert oder eben assimiliert wird, dann gibt es ja niemanden mehr gegenüber, dem man sich überlegen fühlen kann, wenn dann alle quasi zum Beispiel wie Russen sind. Also diesen Widerspruch habe ich nie ganz verstanden, weil eigentlich braucht ja die dominante Gruppe die anderen, um sich unter Anführungsstrichen besser zu fühlen. Aber wenn man die anderen Gruppen zwangsassimiliert, dann sind die ja genauso wie man selbst und dann ist ja dieses Überlegenheits- und Dominanzgefühl weg, weil man muss ja jemand anderen dominieren. Wenn der andere wegfällt, was dann?
Was Sie ansprechen, ist natürlich der Kern des Gegensatzes oder des Unterschiedes zwischen einem Imperium oder Vielvölkerstaat auf der einen Seite und einem Nationalstaat auf der anderen. Der Nationalstaat ist auf der Idee aufgebaut, dass alle Staatsbürger, und wir würden heute auch sagen Staatsbürgerinnen, gleich sind. An Rechten, an Chancen, an politischer Beteiligung, dass sie auch die gleiche Sprache sprechen, sonst können sie ja auch die Spielregeln nicht verstehen, sonst können sie auch die Gesetze nicht verstehen und somit eben auch gleichen Anteil an den Rechten und an der Führung des Staates besitzen. Das ist der Grundgegensatz zwischen dem alten System oder Konzept des Imperiums und dem jüngeren Konzept des Nationalstaates, so wie es im 19. Jahrhundert dann entstanden ist. Ich würde Ihre Hypothese, dass Menschen innerhalb eines Staates eine andere Gruppe brauchen, über die sie sich überlegen fühlen, würde ich in Frage stellen. Man kann dieses Überlegenheitsgefühl auch sehr gut jenseits der Staatsgrenzen befriedigen und ich glaube auch gar nicht, ich bin kein Psychologe oder Soziologe, aber ich glaube auch gar nicht, dass der Mensch unbedingt es braucht, sich gegenüber einer anderen Gruppe oder einem anderen Individuum überlegen zu fühlen. Er möchte in gewissem Sinne, wir sehen das historisch, die Titularnation in einem Vielvölkerstaat möchte eine führende Rolle besitzen und möchte die Kontrolle über die Ereignisse behalten und Probleme entstehen eben vor allem dann, wenn diese große Gruppe fürchtet, die Kontrolle über die Ereignisse zu verlieren, sei es, dass sie eben die Mehrheit verliert oder aber eben, dass die kleineren Gruppen auch aus ihrer Perspektive völlig legitim die gleichen Rechte für sich in Anspruch nehmen, sowohl individuell als auch als Kollektiv, wie das die Titularnation tut.
Da wären wir auch bei Russlands Krieg gegen die Ukraine, den man ja auch teilweise damit erklärt, zu sagen, dass die Ukrainer den Russen unter Anführungsstrichen zu ähnlich waren. Also Freud hat es nicht darauf bezogen, aber man hat das bei den Jugoslawienkriegen, der Michael Ignatieff war das, der gesprochen hat von diesem Narzissmus der kleinen Unterschiede. Also, dass der Krieg deswegen so gewaltsam war, weil die involvierten Gruppen und Völker sich eigentlich so ähnlich waren. Also, dass gar nicht so sehr der Hass geht in Richtung Gruppen, die ganz anders sind, sondern gegen diejenigen, die einem sehr ähnlich sind, die aber quasi abgefallen sind, die eben sich wie im Falle der Ukraine zu stark dem Westen zu neigen, zum Westen wollen, unter Anführungsstrichen, während Russland sagen würde, und das ist ja auch immer so eine Frage, wer ist Russland überhaupt? Das könnte man dann als zweite Frage noch stellen, aber dann sagen würde, ihr kommt vom richtigen Weg ab. Ihr geht auch zum bösen Satan, zum moralisch verfallenen LGBTIQ-West und was da nicht alles kommt.
Diese Argumentation findet sich auch sehr, sehr explizit insbesondere in den nationalistischen Diskursen in Russland. Sie haben die Frage gestellt, wen meinen wir, wenn man eben im Zusammenhang mit dem Krieg über Russland spricht? Und das ist sicher die politische Führung, aber eben auch ein großer Teil des nationalistischen Segments in der Gesellschaft Russlands. Dort findet man, und das kann man auch sogar auf YouTube sich anschauen oder auf sonstigen Kanälen, dass Menschen das auch vor laufender Kamera sagen, dass sie eben in der Ukraine gegen die Ukrainer kämpfen, um die Ukrainer gewissermaßen umzuerziehen, um ihnen wieder zu zeigen, dass sie eigentlich in Wirklichkeit Russen seien. Und wenn die Ukrainer das nicht akzeptieren, keine Russen sein wollen, dann müssen sie umgebracht werden. Das ist, könnte man sagen, die Argumentation von nationalistischen Kreisen, wie sie auch tatsächlich wortwörtlich, könnte man sagen, so in verschiedenen Medien auftaucht. Ob derartige Kriege besonders brutal sind, kann ich ad hoc nicht einschätzen. Es wird dazu sicherlich entsprechende Forschungen und Arbeiten geben, die mir nicht bekannt sind. Aber wir sehen jedenfalls, dass diese Argumentation sehr weit verbreitet ist in der Legitimation des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine.
Ich bin gestern bei einer Recherche zu einem ganz anderen Thema einmal mehr gestoßen auf den Begriff Tätervolk. Jetzt daran anschließend, wer ist Russland? Weil wir sprechen ja oft von Staaten, als wären das Einzelpersonen, die völlig nachvollziehbare psychologische Regungen und Motivationen haben. Und da ist dann diese Frage, die einen haben gesagt, das ist ja Putins Krieg, das ist ja gar nicht der Krieg der russischen Bevölkerung. Und auch allgemein bei vielen Kriegen in der Geschichte sagen wir gerne, das war der und der Friedrich und der Karl und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig braucht man ja trotzdem einen staatlichen Apparat, um einen solchen Krieg zu führen. Und dann kommt eben so ein Begriff wie Tätervolk und alle haben eine gewisse Mitschuld. Können Sie jetzt schon irgendwie sagen, abschätzen, wie man da in 10, 20 Jahren darüber sprechen wird, über die Rolle der breiteren Bevölkerung bei diesem Krieg und den Anteil, den sie gehabt hat an diesem Krieg?
Ja, das von einem Begriff des Tätervolkes würde ich hier nicht sprechen. Dazu ist jedenfalls auch die Beteiligung der Bevölkerung am Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Beteiligung der Bevölkerung Russlands, zu gering. Wir sehen, es sind ein paar hunderttausend Mann, die hier im Einsatz sind. Es wird von vielen Menschen in Russland dieser Krieg auch aufgrund ihrer nationalistischen und imperialistischen Einstellungen, aber auch aufgrund der Desinformation in Russland, der Propaganda, mitgetragen. Und das ist eine Frage der Mitverantwortung. Auch das in Russland ein politisches System sich etabliert hat, das einen solchen Krieg vom Zaun bricht, ist letzten Endes auch die Verantwortung der Bevölkerung Russlands. Es ist nicht leicht, so etwas zu verhindern unter den Bedingungen einer Diktatur, aber es ist die Verantwortung natürlich des Volkes, eine solche Entwicklung schon von vornherein hintanzuhalten oder schon früher einzudämmen, bevor es zu einer derartig repressiven Diktatur wird, die dann auch einen derartigen Angriffskrieg vom Zaun bricht. Des Staatsoberhauptes bedurfte es in diesem Zusammenhang mit Sicherheit als des Initiators. Insofern kann man sagen, dieser Krieg wurde von Präsident Putin vom Zaun gebrochen. Inwieweit er sich mit anderen konsultiert hat, das sei dahingestellt. Ich gehe davon aus, dass diese Entscheidung zum überwältigenden Teil seine persönliche Entscheidung gewesen ist, aber dass er eine solche Macht bekommen hat, dass auch die Medien so gleichgeschaltet wurden, dass ein derartig repressives, monokratisches System in Russland sich in den vergangenen 20 Jahren entwickelt hat, das ist letzten Endes auch die Mitverantwortung der Bürgerinnen und Bürger Russlands. So schwierig es ist, hier politisch einzugreifen.
Wenn wir hier gegenchronologisch denken wollen, es wird ja oft gesagt, dass das gegenwärtige System auch ein Ausfluss ist der 90er Jahre und des Chaos der 1990er Jahre. Also die Sehnsucht nach Stabilität, nach einer chaotischen Zeit in den 90er Jahren und dass die Erfahrung des russischen Volks mit westlichen Werten und westlicher Demokratie eine derart negative war, dass eine neue Sehnsucht nach Neo-Autokratie und Stabilität eingekehrt ist. Ist da auch viel Geschichtsklitterung dabei und Geschichtsmanipulation dabei, diese im Nachhinein chaotischen 1990er Jahre, die fast schon unweigerlich geführt haben zum Aufstieg und Erhalt der Diktatur von Wladimir Putin?
Ich meine, dass in der Geschichte nichts unausweichlich ist und nichts unweigerlich. Aber natürlich sind die 1990er Jahre eine Zeit der großen Chancen, der Freiheiten, könnte man sagen, im politischen und auch im wirtschaftlichen. Aber es ist auch die Zeit des Chaos, mit Sicherheit, und auch des Anstiegs der Kriminalität. Das ist nach einer Diktatur. Und die Sowjetunion war eine Diktatur, ist das wenig überraschend, dass wenn der Staat sich auflöst, dass dann einfach mal derartige Kräfte auch beginnen, sich zu organisieren und auch durchaus dann sich bemerkbar machen. Das hat für die Bürgerinnen und Bürger in Russland viele Chancen mit sich gebracht. Denken wir beispielsweise an die Privatisierung. Chancen, die von den Menschen einfach nicht wahrgenommen worden sind, weil sie mit ihren Anteilscheinen an den Staatsbetrieben nicht anfangen konnten und wollten und die dann an irgendwelche anderen weitergegeben haben. Und das sind dann heute die Oligarchen geworden, die um ein Butterbrot gewissermaßen ganze Staatskonzerne eingesackt haben, weil die Menschen, die die Anteilscheine daran hatten, in den 90er Jahren diese Anteilscheine nicht behalten haben. Und das war aber die individuelle Entscheidung. Es ist nachvollziehbar, dass die Menschen diese Entscheidung getroffen haben, aber dennoch war es ihre Entscheidung. Dass das Chaos der 1990er Jahre, die Sehnsucht nach Ordnung und möglicherweise auch einer harten Hand eher gefördert hat, das ist auch ein Gemeinplatz, den ich durchaus nachvollziehen kann.
Und wenn wir jetzt nochmal in die 90er Jahre uns zurückversetzen, Ende Kalter Krieg, Zerfall der Sowjetunion. Jetzt wird ja auch oft gesagt, Imperien oder Staaten mit Großmachtambitionen zerfallen selten friedlich. Das war aber verhältnismäßig friedlich. Da gab es in Vilnius der Blutsonntag, es gab kleinere Zerfallserscheinungen, die alles andere als friedlich waren, aber im Großen und Ganzen ist dieser Rückfall in den Bürgerkrieg nicht passiert. Und da war ja in den 90ern auch die Sorge davor, was passiert, wenn die Sowjetunion zerfällt. Aus heutiger Sicht frage ich mich dann oft, wie konnte es sein, dass das nicht blutig vonstatten gegangen ist oder verhältnismäßig unblutig vonstatten gegangen ist. Der Zerfall von einem so großen Reich, kann man Imperium sagen, weil die Sowjetunion ein Imperium, können Sie sich da mit dem Begriff anfreunden, kann man das sagen? Ich höre das selten zu sagen mit der UdSSR, dass sie auch ein Imperium gewesen sei.
Damit kann man durchaus etwas anfangen. Man kann den Imperienbegriff anhand der Sowjetunion kritisch diskutieren oder aber umgekehrt und schauen, was in der Sowjetunion die Kriterien für ein Imperium erfüllt und was nicht. Warum ist der Zerfallsprozess doch relativ, Sie haben das ganz richtig gesagt, unblutig verlaufen? Es hat dann auch in Zentralasien doch längere Konflikte gegeben. Die Antwort ist, dass einfach viele Menschen sehr viel auch richtig gemacht haben. Das betrifft sowohl die beteiligten Staatsführer, das betrifft die beteiligte Bevölkerung und es betrifft auch den Westen. Das muss man auch zugestehen. Und wenn wir die Frage stellen, was haben all diese Menschen richtig gemacht, so ist natürlich die erste Antwort, die bestehenden Grenzen nicht in Frage zu stellen oder vor allem nicht gewaltsam in Frage zu stellen. Es gibt zwischen den sowjetischen Teilrepubliken sehr früh Deklarationen, dass die innerhalb der Sowjetunion bestehenden Grenzen zumindest vorerst auch anerkannt werden und nicht militärisch verschoben werden sollten. Dort, wo das dann passiert ist oder wo die entstandenen souveränen Nachfolgestaaten selbst in Konflikte, in multiethnische Konflikte übergegangen sind, dort ist es zu Kriegen gekommen, wo zum Teil dann auch Russland militärisch interveniert hat, und das sind Stationierungen von russländischen Truppen, mit denen wir bis heute konfrontiert sind und die dann auch später von Russland benutzt wurden, um Politik damit zu machen. Aber die zentrale Entscheidung, insbesondere des damaligen Präsidenten Russlands, Boris Jelzin, ist eben gewesen, die Grenzen zu akzeptieren. Und darüber hat es eine Fülle von Deklarationen und Abkommen gegeben. Es hat eine Zeit gedauert, bis dann auch zum Teil gegen den Widerstand nationalistischer Kräfte in der Staatsduma Russlands, aber auch eben von anderen Kräften, die Grenzabkommen ratifiziert worden sind, hat zum Teil 10 Jahre und mehr gedauert, aber das Grundprinzip, die Grenzen beizubehalten und nicht gewaltsam in Frage zu stellen, das war wohl der Grund, warum dieser Super-GAU nicht eingetreten ist.
Ist auch aus völkerrechtlicher Sicht interessant, weil man da das Utipositätis-Prinzip zuerst bei ehemaligen Kolonien angewendet hat und gesagt hat, man nimmt die unfairen und willkürlichen Kolonialgrenzen, mal besser die Grenzen als blutige Grenzkonflikte. Und da hat sich dann in Jugoslawien und eben der UdSSR gezeigt, man macht das auch mit internen Grenzen. Interessant dabei ist aber, eigentlich kann das ja genauso dazu führen, dass man dann Gebiete ethnisch reinigt, unter Anführungsstrichen, und diesen zynischen Begriff, der in den 90er Jahren aufgekommen und verwendet wurde, zu verwenden. Also man hätte ja genauso gut dann auch in der Sowjetunion unter Anführungsstrichen ethnisch säubern können und sagen, wir wollen sicherstellen, dass in allen ehemaligen Teilrepubliken ausreichend Russen sind, damit sie keine Angst haben müssen vor den neuen Mehrheiten und dergleichen. Das ist aber dann auch nicht passiert.
Das war eine Politik innerhalb der Sowjetunion, die durchaus sehr bewusst auch verwendet wurde, dieses klassische Prinzip Divide et Impera. Das ist auch in den verschiedenen nicht-russischen Sowjetrepubliken doch zum Teil signifikante russische Minderheiten gegeben hat oder aber diese Minderheiten dort auch erst angesiedelt worden sind, wenn wir beispielsweise an die baltischen Republiken denken, die in der Zwischenkriegszeit als selbstständige Staaten praktisch keine russische Minderheit hatten, dann unter sowjetischer Okkupation und Annexion auch mit zum Teil größeren Minderheiten bis zu 30% ethnischer Russen ausgestattet worden sind, weil die einfach dann in der Sowjetunion dort sehr, sehr bewusst angesiedelt worden sind, um eben auch eine Unabhängigkeit zu verunmöglichen, könnte man da hineininterpretieren. Was die Frage von entweder der sogenannten ethnischen Säuberung oder einfach neutral formuliert, einer Umsiedelung betrifft oder der Verschiebung von Grenzen, so ist ja beides politisch durchaus möglich. Die Frage ist nur eben, wie das Ganze durchgeführt wird, ob es im Konsens durchgeführt wird, auch Grenz sogenannte Berichtigungen oder Grenzveränderungen sind ja auch völkerrechtlich möglich, wenn sie im Konsens durchgeführt werden und es gibt auch in der Geschichte einige Bevölkerungsaustausche, also große Umsiedlungsaktionen, die ebenfalls im Konsens durchgeführt worden sind. Das sind Mittel, die allerdings dann insbesondere vor der historischen Erfahrung des Zweiten Weltkrieges oder auch in der Sowjetunion des Stalinismus eher kritisch gesehen werden. Möglich sind sie, wenn sie im Konsens stattfinden, auch der betroffenen Bevölkerung, der betroffenen Staaten, sowohl die Grenzen zu verschieben als auch Bevölkerung umzusiedeln, wenn auf diese Art und Weise ein Zusammenleben gefördert werden kann.
Und letzte Frage zu den 90er Jahren und eine Frage, wo ich mir gut vorstellen kann, dass sie Ihnen schon zum Hals raushängt. Man hat ja auch gesagt, in den 90er Jahren hat man all diese Versprechungen gemacht, die NATO nicht auszudehnen und sich nicht zu weit vorzuwagen in den imperialen Großmachtraum der Sowjetunion oder eben den ehemaligen Großmachtraum, und all diese Versprechungen, die gemacht wurden, wurden gebrochen. Ein Argument, das jetzt wieder und wieder kommt, um quasi diesen Krieg zu rechtfertigen, und die Behauptung, naja, man hätte damit ja Russland unter Druck gesetzt durch die NATO-Expansion. Ich kann mich mit dem Begriff nicht so anfreunden, weil er ein wenig suggeriert, als hätte die NATO sich gewaltsam ausgedehnt.
Die einfache Antwort ist, ein derartiges Versprechen hat es nie gegeben. Es hat im Zuge der Verhandlungen über die deutsche Einheit 1990 Angebote vom damals westdeutschen Außenminister und auch vom amerikanischen Außenminister gegeben, dass mit Blick auf Deutschland das NATO-Territorium, von der NATO verteidigte Territorium, nicht nach Osten ausgedehnt würde, wenn es eine deutsche Wiedervereinigung gibt und ganz Deutschland Teil der NATO sein würde. Es hat sich gezeigt, dass dieses Versprechen so oder dieses Angebot, muss ich mich selber präzisieren, dieses Angebot so nicht umgesetzt worden ist, dass es auch nicht hätte umgesetzt werden können. Was dann daraus geworden ist, steht im 2+4-Vertrag über die deutsche Einheit, nämlich, dass es in den neuen Bundesländern, also in der Ex-DDR, in Ostdeutschland, keine ABC-Truppen gibt und keine fremden Truppen, die nicht unter deutschem Kommando stehen. Das steht auch so im Vertrag drinnen und ist so immer wieder eingehalten worden. Was den Beitritt der ostmitteleuropäischen Staaten zu der NATO betrifft, so haben Sie selbst schon ganz korrekt darauf hingewiesen, dass es sich um einen Prozess handelt, der von den Beitrittswerbern ausgegangen ist, der nicht von den alten NATO-Mitgliedstaaten angestoßen wurde. Es hat in 1990/91, und das wird immer wieder auch von der Seite Russlands zitiert, eine Reihe von Aussagen von westeuropäischen oder amerikanischen Politikern gegeben, die gesagt haben, es wird eine NATO-Erweiterung nicht geben. nach dem damaligen Status oder der damaligen Einschätzung haben die auch niemanden angelogen. Sie haben ihre damalige Meinung kundgetan. Das sind keine Versprechen gewesen, das ist nie ein Vertrag geworden. Ähnlich haben auch russische Delegationen ihre Meinung kundgetan. Beispielsweise 1990/91 eine russische Delegation im NATO-Hauptquartier in Brüssel hat gesagt, es wird niemals eine russische Armee geben, weil es gibt die sowjetische Armee. Also die hat damals auch niemandem ein Versprechen abgegeben und genauso gab es auch kein Versprechen von der anderen Seite, dass es keine Aufnahme neuer Mitgliedstaaten in die NATO gibt. Vielmehr hat auch Russland immer wieder anerkannt, etwa 1993, dass es sich um eine souveräne Entscheidung der Beitrittswerberstaaten handelt, ob sie einen Beitritt zur NATO anstreben oder nicht. Das heißt, es ist die Entscheidung von Polen, von Tschechien, der Slowakei und, wenn man das fortsetzen möchte, auch der Ukraine, ob sie der NATO beitreten möchte oder nicht.
Es gibt ja auch bei diesem Krieg eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte, die wir gerne ignorieren oder zumindest unerwähnt lassen, ist ja die, dass der eigentlich schon seit 2014 schwelt. Und da wurde ja auch mit einem historischen Faktum hantiert, nämlich der Schenkung der Krim. Also dass die Krim ja sowieso eigentlich historisch zu Russland gehören würde und so gesehen man sie heim ins russische Reich holen würde. Dieses Argument der Schenkung, was sagen Sie zu dem, dass das ja eigentlich man damals gedacht hat, die Sowjetunion würde ewig bestehen und insofern ist es ja faktisch egal, ob sie Teil der ukrainischen Sowjetrepublik ist oder der russischen Sowjetrepublik. Und damals konnte man nicht ahnen, dass das mal zerfällt. Und jetzt muss man, oder 2014 ist ja auch nicht mehr jetzt, sie quasi doch zurückholen, weil sie so wichtig ist.
Das trifft zum Teil durchaus zu. Die Überlegungen, die 1954 zur Gebietsabtretung der Krim von Russland an die ukrainische Sowjetrepublik geführt haben, waren sicher primär pragmatischer Natur und sie hatten auch keine so tiefgreifenden Konsequenzen. Allerdings, es ist ein für damalige Verhältnisse völlig rechtmäßiger und auch entsprechend formalisierter Akt gewesen, auf den sich dann, wie wir vorher schon gesagt haben, auch die postsowjetischen Führungen von Russland und der Ukraine geeinigt haben, ihn nicht in Frage zu stellen. Wenn man die Grenzen von 1991 akzeptiert, dann bedeutet das, und das haben sowohl Russland als auch die Ukraine getan, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Krim zur Ukraine gehört. Was das immer zu Russland gehören der Krim vor 1954 betrifft, so muss man sagen, es gibt kein Gebiet, das immer zu irgendeinem Staat gehört hat. Zu Russland hat die Krim seit 1783 gehört. Vorher ist es ein eigener Staat gewesen, ein Vasallenstaat des Osmanischen Reiches, ein Nachfolgestaat des mongolischen Weltreiches. Also wenn man nach der Verweildauer der Krim oder der Zugehörigkeitsdauer der Krim zu irgendeinem bestehenden Staat gehen möchte, dann müsste man die Krim eigentlich an die Mongolei oder an die Türkei abtreten, weil da hat es wesentlich länger dazugehört als zum Zarenreich. Aber das ist natürlich eine rein historische Reminiszenz. Entscheidend ist, dass es sich um einen rechtlich gültigen Akt gehandelt hat, die Abtretung der Halbinsel, und einen Rechtsakt, der auch von den beiden Staatsführungen von beiden Staaten nach 1991 entsprechend anerkannt worden ist und den man somit nicht einfach kriegerisch außer Kraft setzen kann. Denn da sind wir dann wieder beim Faustrecht. Man kann über alles verhandeln, man kann über Grenzverschiebungen verhandeln, man kann über Umsiedlung verhandeln, man kann über Referenden verhandeln, über die Durchführung von entsprechenden Referenden. Aber das militärische Durchführen, militärische Besetzen von Territorium, das nachträgliche Durchführen von irgendwelchen Scheinreferenden ist natürlich rechtlich ein No-Go. Aber das wissen Sie als Jurist natürlich besser.
Aber rein geopolitisch ist es schon interessant, dass die Krim so oft vorkommt. Da haben wir den Krimkrieg, dann eben diese fast schon mythologisierte Schenkung, dann die Annexion durch Russland. Also gibt es da einfach Orte, wo das unweigerlich passiert, dass sie immer wieder Ort von Konflikten, von Disputen, zu wem sie gehören sind? Sind sie da bei den Geopolitikern, dass die einfach aufgrund ihrer geografischen Lage so bedeutsam sind?
Man kann ganz einfach dazu sagen, im Krimkrieg ist es ja eigentlich zu allerletzt um die Krim gegangen. Dass der Krimkrieg Krimkrieg heißt, hängt damit zusammen, dass es der wichtigste Schauplatz gewesen ist, aber es ist nicht darum gegangen, dass Großbritannien und Frankreich jetzt auf einmal die Krim erobern wollten. Das wäre absurd gewesen, es ist im Konflikt um etwas anderes gegangen. Es war ein Krieg zwischen Russland und dem Osmanischen Reich und da ist es um Fragen des Prestige gegangen, es ist um Fragen der Schifffahrt gegangen. Und ähnliches mehr. Es ist natürlich auch dann, es sind dann Großbritannien und Frankreich an der Seite des Osmanischen Reichs in den Krieg eingetreten. Die hatten andere Motive, aber sicherlich nicht die Krim zu erobern und dann in das British Empire einzuverleiben. Das wäre absurd. Es ist somit eher ein Zufall. Wenn wir nach den klassischen Konfliktzonen auf europäischem Territorium suchen, dann kommen wir in ganz andere Gebiete. Dann enden wir in Oberitalien, dann enden wir in Schlesien, dann enden wir in Flandern. Das sind die klassischen Schlachtfelder von Europa, aber die Krim hat eigentlich lange Zeit hier ein, könnte man sagen, sehr friedliches Dasein geführt. Dann natürlich im Krimkrieg, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg sind dort Schlachten gefochten worden, auch für die Bevölkerung sehr, sehr schlimme Zeit, sehr verlustreiche Zeit, sehr blutige Zeit, aber es ist dabei sicher nicht um die Krim gegangen.
Zum Abschluss die Frage, gibt es einen im negativen Sinne Lieblingsmythos, geschichtlichen Lieblingsmythos, der rund um diesen Krieg immer und immer wieder gebracht wurde und wird? Also etwas, das Sie am öftesten hören und am öftesten auch widerlegen müssen, abgesehen jetzt von der Frage der Versprechungen und dergleichen?
Ich denke, Nummer 2 in der Rangliste betrifft dann schon ein sehr altes Thema, das wir auch schon diskutiert haben, nämlich den Zusammenhang von Nation, Ethnizität und Sprachlichkeit. So wie Russland ist auch die Ukraine ein Staat, der sich aus verschiedenen Ethnien zusammensetzt, verschiedenen Sprachgruppen. Nun sind die Grenzen zwischen Nation, Sprachgruppe und Ethnie aber nicht immer deckungsgleich. So gibt es beispielsweise in der Ukraine einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die russischer Abstammung sind, die allerdings ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen und viele von ihnen, die sich auch als Ukrainer und Ukrainerinnen bezeichnen. Das heißt, dass man russischer Abstammung ist, bedeutet noch nicht, dass die Menschen auch tatsächlich Teil Russlands oder russische Staatsbürger sein wollen. Warum? Weil es ihnen in der Ukraine besser gefällt oder weil sie einfach finden, dass sie in der Ukraine mehr politische oder auch wirtschaftliche Freiheitsrechte besitzen, auch der Wohlstand breiter gesteuert ist in der Ukraine, die Meinungsäußerung möglich ist, die politische Betätigung möglich ist. Das betrifft auch beispielsweise nicht nur die Ethnizität, sondern auch die Sprachgrenze, dass jemand russisch spricht in der Ukraine, bedeutet noch nicht, dass er Angehöriger der russischen Volksgruppe ist. Es gibt auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die entweder zweisprachig sind oder aber russische Muttersprache haben. Und auch die Sprache bedeutet noch nicht, dass die Menschen deswegen Teil Russland sein wollen. Die Ukraine ist somit eine Staatsbürgerinnen-Nation geworden. Insbesondere in den vergangenen 20 Jahren hat sich das sehr stark gezeigt, dass der Staat für sie das identitätsstiftende Merkmal ist und nicht ihre historische Herkunft oder ihre Sprache. Ihre Sprache, das ist vielleicht auch ein Mythos, der immer wieder verwendet worden ist, angesprochen worden ist, ihre Sprache, die sie auch frei verwenden können. Es gab in der Ukraine keine Repression, kein Verbot gegenüber der russischen Sprachgruppe. Wie alle mittlerweile heute wissen, stammt auch der derzeitige Präsident Wladimir Selenskyj aus einem russischsprachigen Umfeld. Er ist jüdischer Abstammung. Es gab somit und gibt auch keine Repression gegenüber der russischen Sprachgruppe oder der russischen Volksgruppe in der Ukraine. Beide Gruppen identifizieren sich auch, und das kann man anhand von Umfragen sehr gut nachweisen, überwiegend mit dem ukrainischen Staat.
Falls ihr euch jetzt wundert, warum das Ende relativ abrupt kommt, beziehungsweise wo die Verabschiedung bleibt, es gab keine. Nicht, weil wir uns zerstritten hätten, sondern weil wir die Passage zur Krim nachträglich aufgenommen haben, weil sehr oft bei Gesprächen ist es so, dass wenn das Mikrofon einmal aus ist, dann noch einige weitere Themen aufkommen und dann manchmal sage ich spontan, können wir das vielleicht auch aufnehmen, weil das so interessant ist. Das ist hier passiert, hat aber dazu geführt, dass ich vergessen habe, dann ganz formal zu sagen, Herr Professor Müller, danke für das Gespräch. Das nur als Erklärung, warum das Gespräch jetzt abrupt aufgehört hat. Ja, damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angelangt. Ich gehe davon aus, dass es für euch ebenso interessant war wie für mich. Wolfgang Müller ist einer von den Menschen, die mehr oder weniger druckreif sprechen. Man könnte also das, was er sagt, eins zu eins zu Papier bringen, beziehungsweise zu einem Artikel oder, wenn man lange genug mit ihm spricht, zu einem Buch machen. Und insofern habe ich da viel gelernt, auch beim neulich Bearbeiten noch einmal viel gelernt und mir auch gedacht, vielleicht sollte ich ihn mal wieder einladen. Es hat sich ja doch so einiges getan und die große Frage ist, ab welchem Zeitpunkt fangen Historiker an, von Geschichte zu sprechen? Also ab welchem Zeitpunkt kann man hier schon den Krieg gegen die Ukraine als ein zeitgeschichtliches Phänomen erfassen? Wann fängt Zeitgeschichte an? Frage ich mich zumindest gerade jetzt ad hoc als Laie. Vielleicht frage ich das auch den Wolfgang Müller. Wir sind mittlerweile per Du, was mich sehr freut. Und dementsprechend könnte ich mal einfach ganz unverbindlich bei ihm anfragen, ob er mal wieder sich Zeit nimmt, um mit mir über die Ukraine und leider auch Russland. Man denkt die ja sehr oft zusammen, beziehungsweise hat man die Ukraine sehr lange immer nur als einen Staat gesehen, der gewissermaßen im Schatten erst der Sowjetunion und dann Russlands steht, wahrgenommen. Zeit, sie als unabhängigen Akteur zu verstehen. Aber leider aufgrund des Krieges denkt man halt bei der Ukraine automatisch auch Russland mit. Der langen Rede kurzer Sinn. Ich werde mal wieder beim Wolfgang Müller anfragen, ob er Zeit hat für ein Gespräch. Es gibt sicher so einige zusätzliche Fragen, die man aufbringen könnte und sollte. Und bevor ich mir jetzt aber alleine den Mund fusselig rede mit allerhand Phrasen und wenig Information, möchte ich zumindest mir die Zeit nehmen, euch zu danken für die Unterstützung für diesen Podcast, sei es durch Rückmeldungen, sei es finanzieller Natur und ganz allgemein, dass ihr hier reinhört. Ich sehe das eben an den Statistiken. Es ist kein Riesen-Podcast, das soll auch gar nicht werden. Es ist nach wie vor ein Nischenprodukt, aber ich freue mich, dass ich diese Nische bediene bzw. bedienen kann. Und ich verspreche euch, in nächster Zeit gibt es noch so einige Folgen. Ich habe es auch schon nach der letzten Folge mit Außenministerin Benita Ferrero-Waldner angedeutet, die ich schon aufgenommen habe, die ich nur noch fertig bearbeiten muss. Also seid gespannt, bleibt dabei. Und damit bin ich jetzt endgültig bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reinhört, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.